Herzlich willkommen, Leute. Wir sind's wieder, Jean und Joe. Und heute gibt's wieder einen neuen Podcast. Alles über Linux und über die Open Source Welt. Ich begrüße euch recht herzlich.
Ja, einen wunderschönen, jetzt sag ich doch wieder guten Morgen, Mist. auch von mir. Und ja, wir haben uns jetzt, glaube ich, 1,5 Wochen nicht gesehen, weil wir nehmen das ganze Ding jetzt immer am Montag auf. Und jetzt wissen wir aber noch nicht ganz genau, wann wir das auf YouTube hauen wollen, oder? Weil am Freitag kommt ein Video von mir raus, da möchte ich das nicht raushauen. Davor, glaube ich, schauen es aber nicht so viele. Jetzt ist die Frage, ob wir das ein bisschen später hochladen oder ob ich das Freitagsvideo verschiebe. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Also wenn ihr das jetzt gerade auf YouTube schaut, wenn das über einen RSS-Feed schaut, ist auch komplett egal. Dann hat euch das nicht zu interessieren. Aber die YouTube-Leute, die können das gerne mal, verlauten lassen. Und, ja, erstmal freut mich wieder, dass wir beide wieder zusammengefunden haben, Joe.
Ja, natürlich, das freut mich auch. Aber zu deiner Frage hätte ich eigentlich auch schon eine Antwort. Ich würde sagen, dass man schon ein paar Tage später hochladen soll. Weil wenn du das nach dem Freitagsvideo erst hochlädst, dann mag es ja sein, dass vieles schon wieder sehr veraltet ist, worüber wir reden. Also, dass sich vielleicht etwas, worüber wir uns aufregen, schon erledigt hat. Und das wäre nicht so gut, oder?
Hast du recht, auf jeden Fall. Ja, nur ich habe zum Beispiel jetzt letztes Mal das so gehabt, weil ich das YouTube-Video für die letzte Folge relativ spät erst hochgeladen habe. Ich glaube tatsächlich erst letzten Montag so. Und die wurde nicht so krass von geklickt, beziehungsweise ja, also ich würde jetzt erstmal aufs Upload-Datum schieben. Wenn die jetzt hier auch nicht so gut geklickt wird, dann wissen wir, was wir zu tun haben. aber ja, da müssen wir einfach mal schauen, dass wir da so eine gute Mitte finden. Aber ich denke, das probieren wir einfach mal ein bisschen aus. Und ja, du hast schon recht, so alt darf es eigentlich nicht sein. Wobei so manche Themen, die wir ja manchmal besprechen, sind ja schon manchmal so 1-2 Wochen alt oder sowas. Aber ich denke, das macht jetzt in der Hinsicht nicht so viel aus, jedenfalls bei manchen Themen, weil, ja, uns beschäftigen sie halt gerade erst da, beziehungsweise andere Themen haben halt und die andere Folge so ausgeschmückt, sage ich mal, dann kam er gar nicht mehr zu den anderen und von daher, ja, aber ich denke, dass wir da eine gute Mischung am Ende reinbekommen, ja, sollte, glaube ich, nicht so das Ding sein.
Okay, ja, also wer es hören möchte, wird es hören, wann auch
der
wird's
immer. Der wird es hören, auf jeden Fall. Ja, ansonsten nochmal ganz kurz eine andere organisatorische Sache. Der RSS-Stream ist jetzt ein anderer. Ja gut, und zwar ist das der RSS-Stream www.server-jean.de/podcast/podcast.rss. Genau, nur dass ihr das grob wisst. Und ja, jetzt wäre es das aber auch komplett zum Organisatorischen von meiner Seite aus.
Ja. Ja. Ich habe so weiter nichts.
Perfekt.
Insofern können wir anfangen.
Ja, cool. Wollen wir doch gleich mal zum ersten Thema kommen. Und das ist jetzt, glaube ich, schon eine Woche alt oder sowas, aber wir haben es noch gar nicht so beleuchtet. Und zwar ist ja die neue CentOS-Version erschienen. CentOS 8.0. Ja, erstmal ganz kurz Fragen an dich. Hast du schon mal CentOS so ausprobiert in der Hinsicht? Beziehungsweise, was ist deine Meinung davon? Grundlegend erstmal?
Also vor CentOS 8 habe ich das ehrlich gesagt nie ausprobiert, weil mir das schon arg abgehangen erschien. Also ich sehe den Sinn darin. Also ich bin ja Desktop-Nutzer, kein Server-Nutzer. Ne? Ich sehe das für Server total ein und ich kenne auch Leute, die super zufrieden sind mit CentOS. Ja? Aber für Desktop war mir jetzt CentOS 7 wirklich zu alt. Also da habe ich jetzt keinen Sinn drin gesehen, das irgendwie auszuprobieren. Das hat sich jetzt mit CentOS 8 ein bisschen verändert. Also das ist jetzt noch nicht so, dass man sagt, jetzt habe ich das Neueste vom Neuesten, aber immerhin ist man jetzt, glaube ich, so auf dem Stand von Debian 9 oder so ähnlich.
Ja. Nee, CentOS ist ja noch viel, viel krasser als Debian in der Hinsicht. Ich glaube, es gibt insgesamt auch 10 Jahre Support für so eine Version. Und ja, das Ding ist ja ist die Stable-Version in Person quasi. Beziehungsweise, ich glaube, noch mehr Stable geht fast gar nicht mehr, ja. Ja, ich habe und mir ist, um ehrlich zu sein, nicht mehr so richtig angeschaut. Was kommt denn dir da so veraltet vor? Beziehungsweise in der alten Version und jetzt in der 8.0, wenn du jetzt noch ein paar Erfahrungen mit uns teilen könntest.
Also, soweit ich weiß, war jetzt bei der 7er Version noch ein 3er-Kernel drin. Ja, also, wie gesagt, also das muss man jetzt differenzieren. Wir haben ja einen 10-Jahres-Support und da ist es ja klar, wenn jemand das tatsächlich 10 Jahre nutzt, dann ist ihm das ja völlig egal, ob der da einen 3er-Kernel hat, ne? Weil das Ding läuft und läuft und läuft und läuft. Und jetzt haben wir zumindest, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, da müsste man dann nachschauen, jetzt haben wir zumindest irgendeine Form von 4er-Kernel drin. Also das ist okay. Was jetzt auch bei CentOS eine spannende Sache ist, dass die jetzt auch verkündet haben, dass sie so eine Art, ich weiß jetzt nicht genau, wie
So
sie das nennen, so
ein
ein Roaming.
CentOS Stream ist das, ne?
Genau, so nennen die das. Und das soll jetzt so, also Rolling nennen die das zwar, aber es ist dann eigentlich doch nicht Rolling, weil da würde man jetzt sowas wie Arch oder Tumbleweed erwarten. So ist es nicht. Aber also die Idee, dass es eine zweite Version von CentOS gibt, die sich also schneller updatet, ja, das scheint so die Richtung zu sein, die CentOS geht. Also dieses Verstaubte ein bisschen wegzuschütteln.
Ja, beziehungsweise so wie ich das mitbekommen habe, sollte das ungefähr so die Mitte zwischen Fedora und CentOS selber sein, dieses CentOS Stream. Und genau, du nimmst halt quasi aktiv, wenn man so will, an der Entwicklung von Red Hat Linux, ja, ich sag mal, teil und da bin ich echt mal gespannt, wie das angenommen wird, beziehungsweise ich wollte es auch ausprobieren. Ich habe es auch heruntergeladen, das waren glaube ich 8 GB oder sowas. Also da kannst du ja 4 andere Linux-Distributionen mit installieren mit so einer Größe. Und ja, ich bin mal gespannt, aber ich kam da noch nicht dazu, das auszutesten. Aber insgesamt führt ja CentOS jetzt in der Hinsicht ja auch eine komplett neue Strategie ein. Und zwar ist das, dass CentOS so ein bisschen, man kennt es ja von Fedora vielleicht so ein bisschen auch, das Ganze ist ja ein bisschen modularisierter mittlerweile. Ja, man setzt viel auf Flatpaks, man ja, setzt eigentlich auf das Basissystem und dann halt eben auch noch auf verschiedene Komponenten, die man sich dann zusätzlich installiert, so nach dem Motto. Das ist bei CentOS auch so ein bisschen so, bei CentOS 8. Und zwar hat man so das Basispaket mit den Standard-Applikationen. Wenn man dann aber mehr Applikationen will, gibt es sogenannte App-Streams, die man einzeln einbinden kann und auf das System dann so installieren kann. Ja, also man hat nicht so ein riesiges Universe-Repository wie bei Ubuntu, wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern ja, man hat für einzelne Apps dann ja, solche Streams, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit so einem PPA. Und bin ich echt mal gespannt, wie das angenommen wird, beziehungsweise ja, wie sich das auf den Alltag auswirkt, ja. Bei Red Hat gibt, also bei dem Red Hat Enterprise Linux gibt es das schon eine Weile, so wie ich das verstanden habe. Bin ich echt mal gespannt. Also so eine kleine, ich sag mal, ja, nee, Flatpaks kann man es eigentlich nicht nennen, ja, aber so ein bisschen in die Hinsicht gedacht und bin ich mal gespannt.
Ja, ich bin sehr gespannt, wo sich das Ganze positionieren wird. Also, es gibt ja Fedora, das, also mir ging es auf alle Fälle so, vielleicht vielen anderen auch so. Da gibt es das Enterprise Red Hat, das hat uns sowieso nicht zu interessieren, mehr oder weniger. Das, ja, das wird für uns nicht zur Anwendung kommen. Und dann gab es eben für einen normalen Nutzer die Möglichkeit, Fedora zu nutzen und CentOS. Das habe ich immer eigentlich mit Server und solchen Dingen in Verbindung gebracht. Das war so eine Randerscheinung, die gab es eben auch, aber irgendwie hat man, habe ich ja vorhin gesagt, das hat man nicht so richtig beachtet. Und jetzt scheint sich aber da etwas in diesem Gesamtgefüge zu verändern. Also vor allem zwischen Fedora und CentOS. Also das Das sind ja schon fast Konkurrenzveranstaltungen möglicherweise, weil das Konzept von Fedora ist ja doch ein anderes. Und das von CentOS geht aber jetzt auch in die Zukunft, wo man sich tatsächlich vorstellen könnte, das auch mal irgendwie zu installieren. Ne? Also ich bin da sehr gespannt. Einer hat es mal so erklärt, aber der wusste es auch nicht genau. Weil einfach die Richtung anscheinend noch nicht so ganz klar ist, dass man also das CentOS eher so, beziehungsweise Fedora eher so Richtung Debian Unstable, so als Vergleich,
Ja.
und das CentOS dann mehr Debian Testing, also wenn man es vergleichen soll,
Der
und
Stream
das
meinst du?
Stream habe ich gesagt, ja, Stream, genau. Ja, und dass eben dieses Red Hat, das für uns ja nicht so zugänglich ist, dass das ungefähr dann diesem Debian Stable entspricht von der Stabilität her und dass die eben auch nur etwas nehmen, logischerweise für Firmen im Enterprise-Bereich, was eben sehr, 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 sehr stabil ist und ohne jedes Risiko.
Auf jeden Fall, ja. Ich denke, das ist ja auf jeden Fall auch super nötig, ja. Ja, ich bin gespannt, weil in der Hinsicht hat ja eigentlich IBM jetzt so ein bisschen mit in die Entwicklung eingegriffen, beziehungsweise bestimmt wahrscheinlich auch so ganz, ganz grob die Richtung von Red Hat Enterprise Linux. Viel zu viel ändern werden sie wahrscheinlich nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses CentOS Stream vielleicht schon mal in der Schublade lag oder so, aber dass man das jetzt durch ja, IBM da sich gesagt hat, okay, das machen wir jetzt. Vielleicht haben wir auch mehrere Ressourcen, wodurch wir ja ganz einfach dann sowas einfacher realisieren können. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein kleiner Angriff auf Ubuntu ist, jedenfalls ja, als im Unternehmensbereich. Ich glaube, ja, bei dem normalen Linux-Nutzer, ja, ich glaube, dass man froh, wenn man von CentOS gehört hat, beziehungsweise falls ihr noch nichts von CentOS gehört habt, das ist ja quasi ein System, was auf Red Hat Enterprise Linux aufbaut, was sehr, sehr stable ist. Das heißt, ja, es gibt sehr, sehr selten große Updates quasi. Und Fedora ist quasi das ganze Gegenteil. Ja, gibt es, glaube ich, jede 9 Monate, jedes halbe Jahr eine neue Version. Und da ist immer das Neueste vom Neuesten drin und auch alles verbuggt. Und CentOS ist halt komplett das Gegenteil. Und genau, Red Hat Enterprise Linux wird wahrscheinlich, ich würde schon sagen, dass es sich CentOS am Ende eher annähert. Also nicht CentOS Stream, sondern wirklich CentOS. Aber ja gut, da können wir halt nicht reinschauen. Beziehungsweise, ich glaube, uns ist es auch am Ende so ein bisschen egal, weil wir nutzen ja wahrscheinlich kein Red Hat Enterprise Linux.
Nein. Aber was du angesprochen hast, sehe ich auch so. Also der Einfluss von IBM, der denke ich, ist schon jetzt spürbar. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Das ist jetzt nicht nur CentOS, sondern auch bei Fedora hat man den Eindruck, da passiert was. Ne? Also, und wie du schon sagtest, schon, also Konkurrenz auf jeden Fall zu Canonical. Bei Fedora, was die vorhaben, also das ist ja auch alles mehrschichtig und wenn man da so ein bisschen in die Zukunft schaut, das ist geplant und das ist geplant und das packen wir an. Und jetzt auch CentOS und was jetzt bei Red Hat dann passiert, also das denke ich, dass dann geschaut wird, was kann man denn jetzt vernünftig in die Red Hat-Version einbauen. Also ich glaube schon, dass da IBM eine Rolle spielt. Und sei es nur, dass es um Gelder geht, die man da jetzt reinstecken kann. Es muss ja gar nicht so sein, dass IBM jetzt da groß mitspricht, sondern man hat jetzt einfach eine ganz andere Basis, denke ich mal, und Sicherheit. Also da wären wir ja auch wieder bei der Frage, ist es immer schädlich, wenn so eine große Firma wie IBM da mitmischt? Weil diese Befürchtung war ja da und ist, denke ich, auch immer noch da. Also dieses
Auf jeden Fall, ja.
argwöhnische, was passiert da? IBM, großer Gigant und mischen sich die da ein, machen die nicht alles kaputt? Und es könnte ja theoretisch auch sein, dass die nichts kaputt machen, sondern dass da ein positiver Einfluss da ist.
Ja, also ich, Ich denke schon, dass es am Ende positiv sein wird. Haben wir ja schon mal, glaube ich, drüber geredet. Aber ja. Ja. Ich habe das Gefühl, ich sage bei jedem zweiten Thema, sind wir mal gespannt, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Aber es ist wirklich so. Weil,
ja, natürlich. Ne? Das ist ja das Schöne. Also bei vielen anderen, wie soll man sagen, Betriebssystemen, schau dir Apple an oder schau dir Microsoft Windows an. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt, werden wir da jetzt nicht sagen, oder? Also das ist, mehr oder weniger ist ja vieles da in Zement gemeißelt. Mhm. Also wenn da mal was passiert, ja, dann passiert es eben. Aber wann ist man denn schon mal gespannt, also was jetzt bei Microsoft passiert? Aber hier ist es ja tatsächlich so, dass immer etwas im Wandel ist. Und natürlich, das ist dann teilweise auch so, dass es abgelehnt wird, weil der Mensch eben auch konservativ ist und er möchte eigentlich das behalten, was er kennt. Und immer wenn sowas Neues kommt, dann ist es auch so, dass erstmal große Ablehnung ist, bevor man überhaupt weiß, was das alles ist. Und, ja. Aber ich finde es persönlich spannend. Also das heißt ja nicht, dass ich das nutzen möchte. Also
na klar.
Ich beobachte jetzt, wie du auch, was bei CentOS Stream passiert und vielleicht nutze ich das nie, also, aber ich finde es trotzdem spannend, dass es passiert und dass die da was machen.
Ja, ich denke, am Ende wird es auch einen gewissen Einfluss auf die anderen Distros haben, denke ich mal, ja, beziehungsweise vielleicht in die Entwicklung mal so ein bisschen, ja, aber ja, also ist ein Teil der Linux-Welt und ich finde, ja, den Teil auch gar nicht so unwichtig, beziehungsweise auch gar nicht so unspannend. Ja, wir waren ja schon quasi so ein bisschen bei dem Linux, wofür man zahlen muss. Und in der Hinsicht hat es prolinux.de, falls ihr prolinux.de nicht kennt, das ist so eine Seite, wo es verschiedene Nachrichten über Linux und Open Source gibt, alles Mögliche. Gibt es auch die ganzen Linux-User-Groups eingetragen, einen Terminkalender für Veranstaltungen und so weiter. Aber auch teilweise ein paar Umfragen, die sie dann immer mal wieder machen. Und jetzt läuft gerade eine Umfrage, dessen Frage ich tatsächlich sehr, sehr spannend finde. Und zwar lautet die, was würden Sie für Linux zahlen? Beziehungsweise, Joe, erst meine Frage an dich. Würdest du überhaupt was für Linux zahlen wollen? Und wenn ja, bis so ungefähr wie viel würdest du gehen?
Also Würde ist bei mir gar nicht, sondern ich habe auch schon Sachen unterstützt. Und die Problematik ist da vielleicht, dass ein Linux-Nutzer in der Regel auch viel ausprobiert und auch viel rumspringt. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Also sobald jemand vielleicht sein Betriebssystem gefunden hat und seine Anwendungen gefunden hat und da auch eine entsprechende Zeit bleibt, so wie das bei mir bei einigen Sachen der Fall ist, dann ist man vielleicht geneigt zu sagen, okay, da zahle ich jetzt hier, was weiß ich, 20, hier vielleicht 30, vielleicht beim kleinen Programm 5. Ich glaube, das hängt auch davon ab, was das eigentlich ist, wofür man es nutzt und ob man auch dabei bleibt. Ja? Also es gibt ja bei Elementary zum Beispiel das Modell, wo man beim Herunterladen schon entscheiden soll, wie viel man für das Betriebssystem zahlt, also schon bevor man es überhaupt ausprobieren konnte. Und ich denke, ja, da kann man zwar auch null reinschreiben natürlich, ne, aber es ist eine bestimmte Summe vorgegeben, eine empfohlene Summe. Und das sehen aber auch Leute, ja, die das überhaupt nicht kennen, die das überhaupt noch nie ausprobiert haben. Und in der Linux-Welt gibt es ja viele Leute, die einfach mal sagen, ich bin so eine Art Distro-Hopper, ich habe eine Virtual Box und jetzt installiere ich mir da jede Woche ein anderes Betriebssystem. Da kannst du natürlich nicht jede Woche verlangen, dass man da jemand 20, 30, 40 Euro dafür bezahlt und dann haut das wieder runter. Ne?
Ja.
Ich glaube, dass das hemmend ist, weil wir einfach nicht etwas haben, worauf man unbedingt bleiben muss. Ja? Da müsste man auch eine Umfrage machen, inwieweit Menschen überhaupt ihren Systemen treu sind. Und ich glaube, nur dann kommt es auch in Frage, dass man sagt, wir sind jetzt Partner für die nächsten 2, 3 Jahre und da zahle ich jetzt was. Ja? Also du wechselst ja auch ein bisschen rum, ne?
Also
und sei es nur, dass es eine andere Oberfläche ist. Ja, du warst ja lange Zeit bei Cinnamon und jetzt bist du bei GNOME und vielleicht du testest ja auch Dinge aus. Da.
Auf jeden Fall, ja. Also zum Beispiel auch eine VirtualBox oder sowas. Die meisten neuen Linux-Distros schaue ich mir schon nochmal an, ja. Also ja, die Frage ist, glaube ich, wirklich erstmal, wie macht man das, ja? Also versteckt man das wirklich hinter so einer Paywall, dass man es wirklich erst downloaden kann, wenn man es nutzt? Oder, ja, aber ich finde eigentlich haben die Linux-Distros bis jetzt meistens schon ganz gut gelöst. Ja, wie du sagtest, jetzt bei Elementary zum Beispiel hat man ja diese Pay-What-You-Want-Sache, beziehungsweise aber auch schon irgendwie so einen Preis vorgegeben, sind glaube ich $5 oder sowas vorgegeben. Gut, ist jetzt nicht viel, aber es ist ein Preis. Gut, man kann auch 0 reinschreiben, man kann es auch kostenlos downloaden, alles cool. Aber, ja, ich denke, wenn du wirklich ein langjähriger Elementary OS-Nutzer bist und dir dann halt die neueste Version herunterlädst, dann ist es auf jeden Fall okay. Und ich persönlich finde es, glaube ich, auch besser, wenn das so kurz auf der Webseite angezeigt wird, als wenn in dem Betriebssystem selber zum Beispiel irgendwie nach einem halben Jahr so ein Pop-up kommen würde. Hey, sag mal, du nutzt Elementary OS schon ein halbes Jahr, willst du nicht dafür zahlen, so nach dem Motto? Ich weiß nicht, ich finde, das ist... Ja gut, das ist beides ein bisschen blöd. Aber ja, was würdest du davon eher haben wollen? Also, dass man nach einem halben Jahr zum Beispiel sagt, kommt so ein kleines Pop-up, hey, du nutzt es jetzt schon sehr, sehr lange. Ja, so nach dem Motto, willst du uns vielleicht ein bisschen unterstützen oder?
Also ich finde es irgendwie tragisch, dass man diese Frage überhaupt stellen muss. Also Free Software, Open Source Software beinhaltet in keinster Weise, dass es umsonst sein muss, also kostenlos. Das hat sich nur so eingebürgert und ich glaube, das sind viele Leute auch auf dem falschen Dampfer, die glauben, das muss unbedingt kostenlos sein. Es muss nicht sein. Es steht nirgends, dass das so ist. Ganz im Gegenteil. Also das Problem ist, glaube ich, dass sich das so eingebürgert hat, dass die Leute denken, sie können sich einfach alles nehmen und können dann darüber sogar noch meckern, über das, was sie da kostenlos erhalten haben. Und wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, über die Geschichte mit XFCE, dass da die Leute das eben am Feierabend machen müssen. Also müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Ja. Und das trifft viele Entwickler, die in diesem Bereich tätig sind und es scheint nicht so zu sein, dass man geneigt ist, denen auch was zukommen zu lassen. Bei Elementary finde ich gut, die haben eingesehen, du kannst die Leute jetzt nicht damit konfrontieren, zu sagen, jetzt zahlt mal plötzlich für unser Linux-Betriebssystem, denn dann würde das negativ herausstechen. Alle anderen bekommst du sozusagen kostenlos und Elementary will jetzt plötzlich was. Also das ist sozusagen undenkbar. Und deswegen machen sie jetzt Pay What You Want und sind, glaube ich, auch nicht ganz unzufrieden damit. Und was ja bei Elementary auch noch der Fall ist, es gibt da ja auch Anwendungen, die speziell für Elementary gemacht werden. Und wenn man da in ein Software Center reingeht, da ist es bei den Anwendungen genauso. Also diese herkömmlichen Sachen wie LibreOffice oder GIMP, das ist logischerweise kostenlos. Aber die Sachen, die tatsächlich für Elementary entwickelt wurden von Leuten, die speziell für Elementary entwickeln. Da ist eben auch dieses Pay What You Want. Also wo der Nutzer sieht, Mensch, das bekomme ich tatsächlich nicht jetzt bei Ubuntu oder irgendwo anders her. Das ist etwas, das haben die Leute gemacht, die gehören zu Elementary. Und wenn ich dieses eine Programm haben möchte, dieses eine, das der gemacht hat, und ich zahle da jetzt was, dann bekommt tatsächlich der Entwickler was. Und wenn mir das $2 wert ist, ja, bei einem Mini-Programm, das sind keine großartigen Sachen, was die da machen, sondern es sind so kleine Helferlein irgendwie, ne? So Mini-Geschichten. Aber trotzdem, da steckt ja viel Arbeit dahinter von der Entwicklung her. Und wenn man da sagt, okay, das ist doch eine tolle Idee, was der da auch toll umgesetzt hat, und der bekommt das jetzt, das finde ich gut und ich glaube, das ist zumindest ein Weg dahin, den Leuten auch den Wert von Software wieder näher zu bringen. Also ich vermisse ein bisschen, dass dass die Leute nicht mehr erkennen, was das eigentlich für einen Wert darstellt, den man
Ja.
da hat. Na, also auch im Umgang damit, also wie auch drüber gesprochen wird. Na, es wird immer so das Haar in der Suppe gesucht. Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich auch YouTube-Videos anschauen. Da ist eine Beta-Version irgendwo draußen und dann kommt schon der Erste und macht es nieder. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ja, aber weißt du, es ist ja nicht etwas, was 150 Euro kostet, wo man jetzt draufhauen muss, sondern diese Wertschätzung ist, glaube ich, schon verloren gegangen, dadurch, dass es immer alles kostenlos ist.
Ja, also ich glaube, dem stimme ich dazu. Ja, also ich nutze zum Beispiel auch jahrelang eine Open Source Anwendung und muss sagen, ich habe zum Beispiel jetzt für Microsoft, nee, für Firefox oder für LibreOffice oder sowas oder so, habe ich noch nie gespendet in der Hinsicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, beziehungsweise ich selber habe tatsächlich auch noch nicht für Linux gespendet, was jetzt aber nicht heißen soll, dass ich das komplett ablehne. Aber ja, erstens sehe ich so meine ja, Arbeit so ein bisschen Linux, beziehungsweise auch so ein Beitrag dazu, ja, auf YouTube und so weiter, vielleicht auch der Podcast und so weiter. Aber ja, nee, jedenfalls. Du hast auf jeden Fall recht, man schätzt irgendwie gar nicht mehr so richtig den Wert eines Programmes am Ende, ja. Auch wenn es jetzt in dem Fall kostenlos ist, es steckt super viel Arbeit hinter. Und ja, also es ist schon tatsächlich so eine Sache, die man bedenken sollte, beziehungsweise sich einfach mal wieder hinterfragen sollte. Sag mal, welche Applikation nutzt man denn eigentlich schon seit Jahren, so nach dem Motto, und ist damit immer super zufrieden? Ja, man muss ja nicht viel spenden, vielleicht so ein Kaffee oder sowas. Vielleicht mache ich das sogar noch heute zum Beispiel für LibreOffice oder sowas. Aber nee, doch, ich habe es sogar schon mal für Open Source Software bezahlt. Und zwar für Bitwarden. Ich weiß nicht, ob du Bitwarden kennst, das ist so ein Passwortmanager. Und die habe ich tatsächlich schon unterstützt letztes Jahr mit dem 10 oder sowas. Das ist, ja, nee, aber ja, ich denke, das sollte jeder mal in sich gehen, so in der Hinsicht, und vielleicht mal schauen, dass er vielleicht sein Lieblingsprogramm, was er wirklich sehr, sehr gerne nutzt und was er auch, ja, unterstützen will, vielleicht einfach mal da so ein, wenn es auch nur ein Kaffee zum Beispiel da ist, wenn es nur ein Euro ist, aber auch alleine so ein Euro hilft ungemein viel, ja, kann man vielleicht gar nicht so am Anfang
Ja,
denken, aber es hilft.
man muss da nicht in großen Summen denken,
Nein.
unbedingt. Nein, überhaupt nicht, denn die Masse wird es theoretisch ja trotzdem dann machen. Na, also wenn, es muss nicht jeder 50 Euro spenden, weil das ist vielleicht für manche dann auch eine Hürde zu groß und man fühlt sich dann vielleicht sogar ungerecht behandelt. Na, man ist dann der eine Doofe, der so viel zahlt und alle anderen haben es umsonst. Na, das ist ja auch so ein bisschen dieser Gedanke, weil ein Spendensystem möglicherweise auch als ungerecht empfunden wird. Na,
Wirklich?
ich spende da und der andere bekommt es umsonst. Könnte ich mir vorstellen, dass manche Leute so denken.
Nicht.
Aber keine Ahnung, das wäre jetzt ein bisschen psychologisch. Aber was man vor allen Dingen, ich meine, es wird ja auch dann abgelehnt, wenn Distributionen versuchen, auf anderen Wegen Geld zu bekommen. Also das wird ja dann auch abgelehnt. Die sollen ja nicht mal die Möglichkeit erhalten, auf anderen Wegen irgendwas zu verdienen. Ich habe so immer den Eindruck, dass diese Entwickler sollen alle immer selbstlos sein. Und selber als Anwender muss man möglichst gar nichts tun. Da steht man sozusagen im Süßwarenladen. Und dann pickt man sich was raus und dann ist es vielleicht sogar noch so, dass die Leute kommen und sagen, oh, das ist aber zu viel Auswahl, das ist mir auch noch zu stressig. Na, das höre ich ja auch immer wieder. Und da muss ich auch sagen, da bin ich ein totaler Gegner davon. Ja, also da wird haufenweise Zeug hergestellt für uns, damit wir das kostenlos nutzen können. Und dann kommen Leute und sagen, ja, aber die Auswahl, das ist so verwirrend. Unfassbar, da kennt sich doch kein Mensch aus, das muss doch reduziert werden. Ich verstehe sowas null. Also,
Ja, in
ja.
dem Aspekt auf jeden Fall. Ja. Nee, tja, das ist ja, also nochmal zur Umfrage am Ende zurückzukommen. Also da wird so, soll ich es mal auflösen, wie viel so die meisten zahlen wollen, beziehungsweise ob sie überhaupt irgendwas zahlen wollen und so weiter. Ja, ich denke schon, oder? Oder bist du noch da? Ja, oder?
Ach so, ich habe gedacht, das ist eine rhetorische Frage. Ach, logisch, wollen Sie
ja,
das wissen?
Klar war es eine rhetorische Frage, aber ich habe auf eine rhetorische Antwort von ihr gewartet.
Okay, die bekommst du jetzt. Offiziell ja.
Okay, schön. Und zwar, die meisten würden tatsächlich sogar bis zu 50 Euro zahlen. Die 43% sagen, ja, bis zu 50 Euro. Beziehungsweise, wenn man so will, genau, bis zu 10 Euro 13%. Bis zu 100 Euro dann 10% und so weiter und dann ja, immer weniger. Und nur 20% bzw. 18% würden das System wechseln, wenn es was kosten würde. Das heißt, die meisten, ich denke, wertschätzen das wahrscheinlich dann sogar schon so ein bisschen und sagen, ja, okay, ja, würde ich quasi sogar zahlen, beziehungsweise das ist es mir wert. Ich denke, man sollte jetzt nicht unbedingt jetzt darauf appellieren, dass diese 43% jetzt auch wirklich bis zu 50 Euro im Jahr spenden oder sowas. Aber ich finde, ja, wenn man tatsächlich noch nie was gespendet hat in der Hinsicht und wenn man es sich finanziell leisten kann und wenn man das Projekt gut findet und es unterstützen möchte, ich glaube, dann ist ja so eine kleine Spende vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ne? Aber ja, man kann natürlich in anderen Hinsichten auch dem Projekt helfen. Ja, entweder alleine, wenn man das halt anderen Leuten empfiehlt, beziehungsweise anderen Leuten dabei hilft, das zu installieren zum Beispiel. Oder ja, man greift wirklich in den Entwicklungsprozess mit ein. Das ist das Coole an Open-Source-Projekten, ja. Das heißt, ja, wenn man zum Beispiel die ein oder andere Übersetzung machen will, kann man das zum Beispiel machen. Oder auch wirklich code-spezifisch eingreifen. Das ist ja eigentlich alles in der Hinsicht, ja, einem freigestellt. Und muss ja nicht immer Geld sein, ja, aber ja.
Absolut nicht. Also Geld ist eine schöne Sache, aber du kannst natürlich auch helfen, indem du den Gedanken verbreitest und indem du, also was wir ja auch machen, auch mit YouTube, ne, also dass wir etwas vorstellen und einfach Leute dafür interessieren, dass es das gibt. Und dadurch, dass sich das Ganze verbreitet, leistet man ja auch einen Beitrag. Hm. Oder eben auch, wie du schon sagtest, die Leute meckern oft, da ist ja in dem und dem Menü haben wir immer noch englische Wörter drin, das ist nicht zu Ende übersetzt, ja, obwohl ich habe doch die Sprachpakete und so und jetzt steht da Folder, oh Gott, die Welt geht unter. Man könnte sich ja auch an die Leute wenden und sagen, ihr habt da Folder drin stehen, das heißt aber Ordner.
Ja, zum Beispiel solche Bugs melden, ja, ist ja auch unheimlich wichtig, ja, also ist ja eigentlich relativ zügig meistens getan, so innerhalb 15 Minuten, aber es hilft unglaublich in der Hinsicht.
Ja, genau, also es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, also man muss jetzt nicht Programmierer sein, weil ich glaube, viele denken, ich kann doch das gar nicht, ich kenne mich da gar nicht aus, ich kann doch da jetzt nicht Code schreiben und insofern kann ich auch nichts tun, aber es gibt ja nebenbei noch viele Sachen, die man tun kann. Und der Sean Davis hat mal gesagt, selbst ein Dankeschön-Mail freut die Leute. Also, weil man eben auch auf diese Art und Weise zumindest eine Rückmeldung bekommt, das ist schön, was ihr gemacht habt. Na, also, ja. Das nicht so im leeren Raum und jetzt mache ich da was und ich bekomme eigentlich überhaupt keine Resonanz. Auch das, glaube ich, ist wichtig, dass die Leute eine Wertschätzung erfahren.
Auf jeden Fall, ja. Also ich muss sagen, ich finde es immer wieder toll, zum Beispiel, ich spreche jetzt mal kurz von mir selber, also wenn ich jetzt irgendwie mal wieder einen netten Kommentar unter einem Video oder sowas sehe, auch wenn es einfach nur ein einfaches Danke ist, doch, es bestätigt quasi meine Arbeit, beziehungsweise ich finde, ja, so, ich muss sagen, macht mich dann schon glücklich in der Hinsicht, wenn sich dann manche Leute bedanken, so, hey, du hast mir damit echt weitergeholfen, ja. Das klingt zwar ganz banal, aber ja, der Mensch funktioniert halt so am Ende in der Hinsicht. Ja, wenn er gelobt wird, dann ist immer schön. So nach dem Motto, ja. Also, ja.
Ja, und wie gesagt, es hat eben was mit Wertschätzung zu tun. Und was natürlich auch oft gesagt wurde, im Zusammenhang mit Spenden und solchen Dingen, dass man Geld für Software ausgibt, da wird dann eben auch gesagt, ja, das Problem ist auch ein bisschen, dass für GIMP vielleicht jemand etwas spendet, vielleicht auch für Elementary OS oder so, aber für so Sachen, die gar nicht so sexy sind wie Menu Libre, weil das ist eben einfach mit drin. Ne? Also die meisten Anwender nehmen ja gar nicht wahr, welche Einzelkomponenten da möglicherweise drin sind, die man ja auch unterstützen könnte. Ja, und die eigentlich das Arbeiten mit einem Betriebssystem erst so richtig angenehm machen. Ja, aber die sind meistens so versteckt und die nimmt man einfach so wahr. Also man öffnet eben eine Anwendungsverwaltung und da denkst du ja nicht drüber nach, dass das ja auch gemacht werden muss. Ne?
Ja, hast du schon recht.
Aber auch die Leute, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, die so an der, oder da gibt es ja viele Beispiele, also Drucker, Einrichtungsanwendungen und so Zeug. Ne? Das erwartet man ganz einfach, dass sowas drin ist. Aber das ist eigentlich ein sehr undankbarer Job, sowas zu programmieren. Das muss man sich auch mal überlegen.
Ja.
Wenn man GIMP mitarbeitet, ja, dann ist man Held, dann macht man was Großes. Aber bei diesem kleinen Zeug, das da irgendwo versteckt ist, ja, das
oder generell Treiber oder sowas, ja. Also basiert ja auch häufig alles auf Open Source Arbeit am Ende.
Ja, wer bedankt sich schon für einen Treiber? Ne? Also das ist einfach mal, was ich sagen möchte, ist ganz einfach, dass man drüber nachdenken sollte, was man da alles hat, wie viel Arbeit da drin steckt. Überleg mal, was wir hier machen. Wir machen hier einen Podcast und es ist alles, letztendlich machen wir das mit Open-Source-Mitteln, also mehr oder weniger zu 85-90%. Ne? Und ja, jo. Übrigens, ja, wir machen das ja über Mumble und bei Mumble ist jetzt auch eine neue Version rausgekommen, nach 10 Jahren.
Ach, sag bloß.
Ja, ganz frisch und neu überarbeitet, also.
Da bin ich mal gespannt. Welche Version ist das?
Das ist dann 1.3.
Ah, ich habe die sogar schon. Aha.
Ja, also ich habe jetzt immer noch die 1.2 hier. Oder ist es 1? Warte mal.
Also steht 1? Oben im Fenster. Also ich habe die 1.3.0 sogar. Ja, aber bei mir ist es ein bisschen verbuggt. Ja, ich kann nicht immer Nachrichten schreiben, so ein bisschen. Also so richtig stable ist das Ding noch nicht, auch wenn es vielleicht als stable angepriesen wird. Habe ich noch so den einen oder anderen Bug. Aber sieh mal einer an, habe ich gar nicht mitbekommen, so nach dem Motto. Beziehungsweise ich habe schon gesehen, dass es sich verändert hat, aber na ja, bin ich gespannt. Beziehungsweise nochmal auf unsere Open Source Software zurückzukommen. Ich denke, wir produzieren das auf jeden Fall mit 100% Open Source Software jetzt in der Hinsicht würde ich schon fast sagen, ja. Das Einzige, was nicht Open Source ist, sind die Plattformen, wo wir es hochladen, ja. Beziehungsweise, ja, der RSS-Feed ist ja eigentlich auch so ziemlich Open Source, wenn man will. Aber jetzt YouTube oder Spotify oder Deezer oder so, ja, die sind ja meistens nicht so Open Source. Aber ja, ansonsten, also, oder nutzt du irgendwelche proprietäre Software jetzt so groß dazu?
Also, nee. Also das Einzige, was ich wirklich an proprietärer Software nutze, das ist SoftMaker Office.
Ah.
Das habe ich mir tatsächlich die Pro-Version auch gekauft.
Ach was.
Das habe ich tatsächlich täglich im Einsatz.
Und findest du es besser als LibreOffice?
Ich hüte mich, das immer zu vergleichen. Ich persönlich finde es besser. Aber ich mache jetzt keine Werbung für proprietäre Software.
Nee, muss ja gar nicht. Aber
du weißt, was ich meine, ne?
Ja, klar. Ja, muss ja gar nicht. Ja.
Irgendwer kommt wieder und sagt, du wirst wahrscheinlich dafür bezahlt. Ich hatte das alles schon. Also sobald man sowas in den Mund nimmt, öffentlich, ja, ist schon klar. Also,
na klar.
Darum betone ich jetzt nochmal, ich benutze es, ich bin auch super zufrieden, mir gefällt es ganz, ganz gut. Ich habe auch LibreOffice immer noch installiert und ich nutze auch das ab und an für bestimmte Zwecke, aber zum Beispiel für meine Bücher, ne, also die habe ich alle mit SoftMaker geschrieben. Das ist in meinen Augen einfach flüssiger, schöner, besser und da kann ich das einfach so machen, wie ich das haben möchte. Aber ist wahrscheinlich auch wieder Geschmackssache am Ende. Also muss wahrscheinlich nicht sein.
Ja, wow. Und wie viel hat das jetzt gekostet am Ende?
Das hat, ich glaube, 49. Also es ist jetzt auch nicht super die Welt. Ne? Also 49, glaube ich, hat es gekostet, die Pro-Version.
Für ein Jahr oder für immer?
Nee, für ewig.
Okay, das ist gut, weil für ein Jahr hätte ich mir so gedacht, so, okay. Aber ansonsten für ewig, ich glaube, das hört sich doch gut an.
Und du hast 5 Lizenzen. Also an wow. 5 Einzelplätzen kannst du es machen. Ja, also das kann ich jetzt persönlich nicht ausschöpfen. Ich habe jetzt nicht 5 Locations oder so. Also ja, cool. Ich finde es gut. Mir reicht es jetzt auch. Also es wird wahrscheinlich jetzt 2020 wird es eine neue Version geben, aber ich weiß gar nicht, ob ich das brauche. Also weil da muss ich mal sehen. Ne? Und dann könnte ich das jetzt wirklich in alle Ewigkeit nutzen. Beziehungsweise, ja, also wenn ich sage in alle Ewigkeit, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, da kommen relativ selten Updates. Also wie lange man das jetzt nutzen kann, ich denke, es läuft ewig. Also es ändert sich vielleicht dann am Unterbau, an der Distribution was. Ne? Vielleicht wird irgendwann eine Linux-Distribution diese Softmaker nicht mehr unterstützen, aus irgendwelchen Abhängigkeiten heraus oder so. Das weiß ich jetzt nicht.
Wobei aber, ich denke, dafür versucht dann Softmaker schon zu sorgen, dass es das auf jeden Fall weiterhin gibt. Ja, also sei es dann am Ende mit also Flatpak oder sowas. Oder ich denke schon, also auf jeden Fall die gängigsten werden auf jeden Fall weiterhin gehen, denke ich mal, ne? Solange es Softmaker gibt.
Ja, also über Jahre hinweg, klar. Wenn es jetzt natürlich Softmaker aus irgendwelchen Gründen gar nicht mehr geben sollte, kann ja auch passieren. Aber da mache ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken. Also ja, wir waren ja bei diesem, lass mich mal rumschauen hier. Ja, du hast recht. Ich nutze jetzt auch tatsächlich nur Open Source Software, weil Softmaker ist ja jetzt nicht auf.
Ja, ja nee, ich glaube, ich habe, ja gut, ich habe Steam, wenn man so will, als proprietäre Software, Spotify als proprietäre Software und...
Ja, und ja. Treiber wahrscheinlich auch. Hm? Ne? Treiber auch.
Ja, okay, den Nvidia-Treiber in der Hinsicht. Ja, ich denke, das war es aber schon.
Also es ist ja so, ich habe vor gar nicht so langer Zeit habe ich Pure OS hier installiert. Und dann habe ich eben gesehen, also da habe ich einfach nur Simple Screen Recorder, ist ja drin, auch bei Pure OS in den Paketquellen. Mhm. Und hab ich eine Testaufnahme gemacht und dann blieb gleich mal der Bildschirm schwarz. Ne? Und dann sieht man eben, ja, da fehlen wahrscheinlich jetzt auch irgendwelche Codecs. Also ich kann bei Pure OS, das ist ja richtig, das ist ja anerkannt, ne, als freie Software, GNU Libre, oh. So richtig. Und ja, ich kann YouTube-Videos anschauen, da kommt auch Ton und so, das ist alles in Ordnung, aber jetzt Screencasten zum Beispiel ohne großen Aufwand ging jetzt erstmal nicht. Also er hat aufgenommen, aber es blieb alles schwarz. Und da wäre halt jetzt die Frage, also wenn wir jetzt sagen, es ist ganz frei, also ich habe jetzt hier keinen schwarzen Bildschirm vor mir, aus irgendwelchen Gründen. Da sind wahrscheinlich auch, Codecs hast du ja wahrscheinlich auch trotzdem nachinstalliert.
Stimmt, ne? Ja, diese MP3-Dinger oder diese ja. Non-Free-Sachen halt in der Hinsicht, ja, kann man ja meistens auswählen bei verschiedenen Installationen. Und ja, okay, die laufen auch noch im Hintergrund, wenn man so will. Ja, das Blöde ist, leider geht's auch nicht ohne die, ja, also mit den bekannten Formaten dann halt. Halt diese ganzen Videoformate, MP3, MP4 und so weiter, die haben ja, sind ja meistens alle in gewisser Weise proprietär, soweit ich weiß. Und das ist ja super schade eigentlich, ja. Es gibt ja solche offene Formate wie OGG, glaube ich, oder so. Oder MPEG4 ist, glaube ich, auch offen. Aber müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen. Aber ja, der Standard ist halt ein anderer. Und das ist ein bisschen schade. Aber ja.
Ja, aber das heißt, im Hintergrund brauchen wir dann doch immer noch ein paar Sachen. Also das ist mir jetzt eben auch bei dem Pure OS ist mir schon aufgefallen, also entweder ich würde das wieder aufpeppen müssen für das, was wir hier da so alles machen, dann wäre es aber auch wieder nicht mehr, das ist Pure OS. Ne? Also insofern, ja, ich glaube, da sind wir noch nicht so weit. Also so ein paar Sachen brauchen wir schon, die noch proprietär sind. Und auch wenn es nur, darum sage ich ja, ich glaube so 90% kann man schaffen, wenn man Acht gibt, aber die letzten 10, glaube ich, sind eine ganz harte Nummer.
Ja, auf jeden Fall, ja, also, ja, nee, ich habe eben das so ein bisschen verglichen mit diesem Minimalismus, wie man da manchmal wohnt, quasi, ja, dass man irgendwie nur 100 Sachen oder sowas besitzt. Gut, aber so viel Sachen brauchen wir ja Gott sei Dank nicht bei Linux proprietärmäßig, dass man es nutzen kann. Aber ja.
Ja, aber selbst wenn, also ich sehe jetzt auch das Bösartige gar nicht so drin, wenn ich jetzt einen Nvidia-Treiber installieren muss oder wenn ich jetzt einen Codec. Es ist ja nicht so, dass man jetzt in der mittelalterlichen Folterkammer deswegen ist.
Ja.
Also, ja. Darum sage ich ja auch, ich habe auch nichts gegen SoftMaker. Also, das ist ein gutes Produkt. Die wollen Geld dafür haben und die stellen den Quellcode eben nicht zur Verfügung. Das ist ihre Entscheidung. Ich habe da nichts dagegen. Also, ich sehe da jetzt kein Problem darin. Die tun mir nichts Böses. Die stellen Software zur Verfügung, die ich nutzen möchte und fertig. Ja, also, wer das nicht nutzen möchte, hat ja jetzt Alternativen.
Ja, hast du recht, ja. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, das probiere ich dann auch nochmal besser aus, weil ich nutze ja eigentlich schon relativ häufig LibreOffice in dem Fall und ja, ne? Aber gut, es ist proprietärer Software am Ende, ne? Aber
Ja, du kannst ja
jo.
erstmal FreeOffice
Naja.
nutzen. Das hat einige Einschränkungen natürlich. Also für mich wäre es jetzt zu eingeschränkt in gewisser Hinsicht. Aber für, ich sag mal, wenn man nicht allzu viel macht und keine allzu aufwendigen Sachen macht, dann ist auch FreeOffice völlig in Ordnung. Aber wiederum ist dann auch LibreOffice völlig in Ordnung. Also es geht wirklich, bei mir war es ja so, dass ich jetzt relativ aufwendige Sachen gemacht habe, ne? Und da bietet SoftMaker einfach Dinge an, die einfach wirklich klasse sind. Aber nicht jetzt, wenn jemand einen zweiseitigen Brief schreibt, ne? Und dann, da wird er nicht einsehen, warum jetzt SoftMaker und Geld dafür bezahlen, weil das ist dann identisch, logischerweise bei kleinen Dokumenten.
Was für ein Feature würdest du da jetzt sagen, dass es das ist, was LibreOffice in dem Fall nicht hat, zum Beispiel, oder andere Software in der Hinsicht?
Also es hat was mit Formatierungen und Gliederungen und so weiter zu tun, wie man zwischen Seiten hin und her springen kann, ganz schnell und einfach, wie man zwischen Formatierungen hin und her springen kann. Also wie sich das auf das Wesentliche für das, was ich mache, dann auch reduzieren lässt. Also so dass das Ganze, also ich bin überzeugt, dass man möglicherweise LibreOffice auch so einrichten könnte, aber ja, also ich hatte auch ein paar Bugs, muss ich ehrlich auch sagen, bei LibreOffice, die ich dann festgestellt habe. Das hat mich dann auch genervt, wenn man, also manche Bugs tauchen erst auf, wenn man wirklich viele, viele Stunden und Tage und Wochen mit einem Programm so richtig verbringt und irgendwie komplexere Lösungen haben möchte. Drum sagen ja auch manche, ich benutze LibreOffice schon seit 100 Jahren und da ist noch nie was aufgetaucht. Das glaube ich auch. Aber ja, also es sind einige Dinge, auch die Rechtschreibprüfung zum Beispiel kommt eben da vom Duden, ja, das ist ja logisch. Und Langenscheid ist auch mit drin, solche Dinge. Und Duden ist eben der Duden. Ja, und das
Ja.
ist, da bin ich bin ja auch bereit, für ein Dudenbuch zu bezahlen. Ja, also und deswegen bin ich auch bereit, wenn da der Duden, die Duden-Rechtschreibprüfung drin ist und ich mache so etwas wie das, was ich da jetzt gemacht habe, dann ist mir das schon etwas wert. Auch wenn andere sagen, im LibreOffice ist doch auch eine Rechtschreibprüfung drin. Ja, alles schön und gut. Aber
Ja, ich verstehe dich da schon, ja, also.
ja, du weißt, was ich meine. Also das mag jetzt, ich weiß, dass es dann Leute gibt, die sagen, das ist alles übertrieben und ich brauche das nicht. Das ist ja auch gut. Also ich, wie gesagt, ich will keinem Softmaker aufquatschen. Wenn ich gefragt werde, sage ich ganz einfach, ich nutze das und ich finde es auch wirklich gut. Und wenn jemand LibreOffice nutzen möchte oder das gar besser findet aus irgendwelchen Gründen, völlig in Ordnung. Also ich habe überhaupt nichts gegen LibreOffice. Also gar nicht, in keinster Weise.
Ist in der Hinsicht ja auch wieder super traurig eigentlich, dass man sich dafür rechtfertigen muss in der Linux-Welt, dass ich jetzt das und das nutze, ja, also proprietär, ja, das ist ja auch immer wieder so, Ja, na klar, man kann natürlich so als Argument sagen, so, hey, dann kannst du dir ja Linux gleich so in der Hinsicht sparen, dies und jenes. Und aber hey, ganz ehrlich, das ist ja, jede Nutzungsweise ist ja individuell, beziehungsweise jeder legt halt irgendwo anderen seinen Wert drauf oder irgendwo anders seinen Wert drauf. Und ja, also zum Beispiel für mich persönlich, muss ich sagen, habe ich entdeckt, dass LibreOffice eigentlich schon relativ viele Funktionen auch in der Hinsicht auch Komfort. Abilitäten, Komfort, ich sage einfach Komfort, einfach schon bietet tatsächlich, aber ein bisschen versteckt alles. Ja, also ich habe da zum Beispiel schon ein paar Seminararbeiten darunter geschrieben und so weiter. Und ich würde schon sagen, dass ich das nicht nur mal um Brief zu schreiben verwende, aber ja, am Anfang ist alles ein bisschen versteckt, beziehungsweise ich finde, man braucht eine richtig lange Eingewöhnungszeit in der Hinsicht zu LibreOffice. Und klar, ein paar Features fehlen halt schon. Zum Beispiel mit dieser ganz einfachen Formatierung. Wenn du zum Beispiel einen Bindestrich machst und eine neue Zeile zum Beispiel, also dass es sich das automatisch in Aufzählungspunkten verwandelt, das finde ich halt in der Hinsicht super praktisch. Ja? Oder ich glaube, bei Google Docs gibt es das so, wenn du eins und eine Klammer machst, dann erkennt er das sofort auch als Liste und so weiter. Ja? Und dass solche Komfortfunktionen fehlen unter LibreOffice, ja, und ich wundere mich ganz ehrlich auch, warum die manchmal nicht gemacht werden, beziehungsweise auch manche Standardformatierungssachen sind auch einfach echt komisch, ja, aber das ist halt wieder in der Hinsicht so ein bisschen die Community so teilweise, glaube ich, auch wieder, die sich dann wieder uneinig ist, wie wir das machen, nein, das bleibt alles so, wie es ist, oder nee, wir wollen das so und so machen, und ich denke, das ist halt mal bei einem bei SoftMaker Office zum Beispiel in dem Fall oder auch jede andere proprietären Lösung, was gibt es noch? WPS Office und keine Ahnung, gibt es ja relativ viele oder Microsoft Office, wenn man auch so will. Ja, die haben da ja eine ganz gerade Linie, beziehungsweise ja, da ist es manchmal vielleicht nicht so ein Kindergarten wie bei dem einen oder anderen Open Source Projekt, verstehst du?
Ja, also vieles hat natürlich mit Komfort zu tun. Also das ist ganz, das gestehe ich auch zu. Also und vieles hat natürlich auch mit persönlichen Workflow zu tun, ganz einfach. Also was der eine gut findet, findet der andere vielleicht überhaupt nicht gut. Also weil er es irgendwie anders haben möchte. Ich mag zum Beispiel keine Ribbons. Also das ist eine Oberfläche, die ich überhaupt nicht leiden kann. Also generell nicht. Und andere sagen ja, wann kommt es jetzt erst so richtig zu LibreOffice, wo ich sage, ja, genau das brauche ich persönlich nicht. Aber ich sehe das natürlich ein, wenn jemand so arbeiten möchte, dann will er das eben haben, so richtig, wie es bei Microsoft Office ist. Also insofern, und was du vorhin über dieses Rechtfertigen gesagt hast, es ist ja manchmal auch ein bisschen heuchlerisch. Also dieses, ich nutze kein Windows, weißt du? Überhaupt nicht. Und deswegen möchte ich mein Linux dann schon so einrichten, dass es mir insgesamt zu 100%ig taugt, ne? Und da kommen Leute an, die Dual Boot mit Windows machen und dann jemanden erklären, dass er kein Ubuntu nutzen soll, weil aus den und den und den Gründen, ne? Die haben dann, was weiß ich, ein Debian oder ein Arch oder was auch immer, oder ist ja egal welches Betriebssystem, und dann sagen sie dir, das und das darfst du eigentlich nicht machen, weil das ist böse. Und 2 Minuten später sagen sie, ja, und jetzt fahre ich mein Windows hoch, weil ich irgendein Spiel zocken muss. Ne? Aber du bist dann der proprietäre Bösewicht, weil du SoftWaker zum Arbeiten nutzt.
Ach, ja, sowas gibt es auch, ja. Ja, nee, gibt es halt immer solche Leute, ne? Aber ja, ne? Ist halt manchmal so, beziehungsweise, ja, ne? Jeder soll am Ende das nutzen, wo er sich wohlfühlt am Ende, ja? Und sei es am Ende auch nur Windows oder sowas,
Ja,
finde ich zum
logisch.
Beispiel auch vollkommen okay, ja? Also,
Natürlich ist es okay.
ich baue ja auch häufiger mal PCs zusammen, auch für Freunde und so weiter. Und da habe ich manchem auch einfach nur ein Windows draufgeschmissen und die sind glücklich damit, ja. Also, ja, ich glaube, da werde ich jetzt garantiert dann geschlagen von irgendwelchen Zuhörern. aber ja, bei manchen rentiert sich es halt einfach nicht, beziehungsweise die haben halt ganz anderen Fokus und, ja, wobei ich dann aber auch wieder anderen zu Linux gebracht habe, da wo es passt halt. Aber man kann dann halt auch nicht jeder Person wirklich Linux schmackhaft machen, beziehungsweise es ist nicht für jede Person Linux das Richtige, ja. Aber ich glaube, das ist auch so manchmal so eine Sache, die manche Personen nicht so richtig verstehen, beziehungsweise einfach nicht nachvollziehen können. Ja, aber ja, Gibt halt verschiedene Nutzungsverhalten in der Hinsicht.
Ja, also man soll einfach leben und leben lassen und schon ist alles wieder in Ordnung. Es ist eigentlich so einfach. Wer macOS nutzt und wer Windows nutzt und wer Ubuntu nutzt oder Arch, es ist doch alles völlig egal, wenn jemand damit zufrieden ist und er hat keine Probleme. Und wenn sich jemand ausspionieren lassen möchte von irgendwelchen Diensten, die irgendwo laufen, ist doch auch sein Problem. Ja, also dann soll er es halt. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, ist doch wurscht, was Microsoft da macht oder Google macht, ist mir völlig egal. Ja gut, so einen muss man dann ja auch nicht bekehren. Also es muss nicht alles so fanatisch sein, finde ich.
Nee, das muss es nicht, du. Ja, weißt du, was das Harte ist?
Ich, mit dem Blick auf die Uhr, vermute ich, ich weiß, was du meinst.
Ja, glaube ich, sag auch fast immer, weißt du, was das Harte ist, es ist schon wieder alles vorbei. Ja, also irgendwie haben wir jetzt schon wieder unsere Stunde gut vollgebracht und eigentlich das Hauptthema, wo wir eigentlich drauf kommen wollten, beziehungsweise ein großes Thema, beziehungsweise zwei Themen eigentlich noch richtig groß, ja, die haben wir nicht mehr angesprochen. Naja, die heben wir uns einfach für die nächste Folge auf und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet, beziehungsweise in der nächsten Folge wird auch sogar besonders, weil wir werden einen Gast tatsächlich da haben und da bin ich auch mal super gespannt und freue mich schon darauf. Und ansonsten wäre es das von meiner Seite, beziehungsweise nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis jetzt. Und ja, hast du noch groß was zu sagen, Joe?
Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und ich schicke liebe Grüße an alle da draußen, die das jetzt hören. Und ja, mir hat es wieder riesig Spaß gemacht mit dir, Jean. Und ja, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle.
Jo, macht's gut. Ja, so falls ihr nochmal irgendwie Feedback oder sowas habt, beziehungsweise irgendwie auch Themenvorschläge habt, worüber wir mehr reden sollen und so weiter, schreibt uns das wirklich sehr, sehr gerne. Wir sind da immer gerne offen für Kritik oder auch für Verbesserungsvorschläge. Und war's das erstmal. Ich wünsche euch was. Und dir, Joe, auf jeden Fall auch eine schöne Woche. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.
Man hört sich.